Ich ziehe meine Inspiration in erster Linie aus Musik. Ich bin ein absoluter Musikfanatiker, weil ich finde, dass Musik ganz, ganz wichtig für Jugendkultur ist und Jugendkultur eigentlich ja immer die Basis von Trends ist.
Sagt Michael Michalski, mein heutiger Gast für den Kunstpause-Podcast, der Podcast des Stoberkreises der Junioren der Freunde der Nationalgalerie. Mein Name ist Michael Krieger und ich bin heute mit Michael Michalski alleine. Grüß dich, Michael.
Hallo.
Wir steigen zum Beginn einer jeden Folge immer bei einem Werk von den Freunden der Nationalgalerie ein, die für die Sammlung erworben wurden. Du hast dich für Hans Tichers Deutsches Ballett entschieden. Das wurde 1984 von ihm gemalt und 2014 von den Freunden für die Sammlung dann erworben. Wer das Bild nicht kennt, das sind drei, ja, man kann sagen Soldaten, die auf einen zumarschieren, aus dem Bild raus quasi, auf einen zu. Man denkt zuerst, es wäre vielleicht eine grafische Arbeit, weil die sehen so ein bisschen Copy und Paste aus, die drei. Man sieht aber doch sehr schnell, wenn man sich ein bisschen länger in das Bild vertieft, Unterschiede. Das ist der Lauf des Gewehrs, der unterschiedlich ist, der Schattenwurf ist unterschiedlich, die Helme fallen einem dann auf oder eben auch, dass die Füße unterschiedlich dunkel sind. Warum hast du dich für Hans Tichers entschieden, Michael?
Aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass ich die Original-Bleistiftskizze zu diesem Gemälde besitze.
Wow.
Und die hängt bei mir im Esszimmerstrich in meiner Bücherei, wo ich jeden Morgen sitze und jeden Abend sitze. Und da gucke ich immer drauf. Und diese Bleistiftskizze ist von 1983, also ist praktisch die Vorbereitung zu diesem Gemälde. Und die Bleistiftskizze unterscheidet sich auch von dem Gemälde, in dem bei der Bleistiftskizze noch 6 weitere Reihen Soldaten hinten dran gefügt sind. Und ich habe das Bild ausgewählt, weil ich ein ganz super großer Fan von Pop Art bin. Also ich hatte auch Kunstleistungskurse und das war übrigens auch eines meiner Abiturthemen. Und was ich so toll finde an dem Bild, Staatsballett, ist, dass Hans Tichers, der ja übrigens einer der bedeutendsten und zeitgenössischen Grafiker und Illustratoren war und ist, der lebt ja noch, der ist jetzt glaube ich 82.
82, genau.
Und der hat ja praktisch privat so gemalt, weil er eben durch seine Grafik- und Illustrationskunst sehr, sehr gut beschäftigt war. Er hat sehr viele Meisterbücher, Meisterwerke illustriert und privat daneben hat er eben gemalt und zwar im Stile der Popart, obwohl es, als die Popart ja entstanden ist, überhaupt gar keinen kulturellen Austausch in die DDR eben zu dieser Kunstrichtung gab, denn die Popart stellt ja eigentlich alles dar, was ein sozialistisches Regime verachtet. Da geht es ja um Konsum, da geht es um Starkult, da geht es um Oberflächlichkeit, während das im Sozialismus ja um ganz, ganz andere Sachen ging. Und ich finde auch die Hintergründe so toll, weil das ist ein Bild, das ist in Berlin entstanden und zwar im Prenzlauer Berg. Der Hans Tichers war Teil dieser Szene um den Kollwitzer Platz. Also ich glaube, wenn er da heute stehen würde und die ganzen schwebelnden Mamis da sehen würde mit ihrem Latscher-Matscher, finde das vielleicht nicht mehr so cool. Der wohnt ja auch gar nicht mehr in Berlin. Aber das war damals eine sehr vibrant Art-Scene. Da waren ja eher die Leute, die mit dem Regime so nichts zu tun haben wollten. Also das waren ja alles runtergerockte Altbauten. Er hatte sein Studio auch in so einem total verfallenen Haus, wo er unten eben gemalt hat. Er hat sich mit dem Regime arrangiert, indem er eben tagsüber als Grafiker gearbeitet hat, aber er hat sich mit dem Regime sehr, sehr kritisch auseinandergesetzt durch seine Ölbilder. Und weil er Angst hatte, dass er von der Stasi überwacht wird, hatte er alle seine Ölbilder immer mit der Bildfläche zur Wand gestapelt und hat zwischen immer in Blatt weißes Papier gemacht. Und wenn er abends dann aus seinem Illustratorenstudio kam, dann hat er mal geguckt, ob das Blatt runtergefallen wäre, weil dann wusste er, dass die Stasi ihn beobachtet. Der gilt eigentlich als der einzige Pop-Art-Künstler der DDR. Und was eben so faszinierend ist, dass er diese Kunstrichtung für sich entdeckt und entwickelt hat, obwohl er so gut wie gar keinen Zugriff zu medialer Erstattung, Berichterstattung dieser Kunstrichtung hatte. Aber es kam ja nicht ins Land. Da wurde ja auch nicht Andy Warhol ausgestellt oder Lichtenstein eben, oder solche Sachen. Da wurden Bilder des Sozialismus ausgestellt. Und was ich auch toll finde, ist, man sagt ja oft, dass man gewisse Elemente findet, die erinnern an einen Roy Lichtenstein ganz klar, aber eben auch Oskar Schlemmer, der der natürlich ja Bauhaus war. Roy Lichtenstein war ja natürlich einer der wichtigsten Pop-Arts-Künstler. Bei dem Bild finde ich sogar, dass die Farbgebung ziemlich ähnlich ist.
Total, ja.
Und dann könnte man ja auch noch Fernand Léger dort sehen.
Auf den bezieht er sich ja auch.
Ja, und man kann aber auch Andy Warhol sehen, weil es ist ja sehr vereinfacht. Und es gab zum Beispiel auch eine Zeit, wo er auch mit den Punkten gearbeitet hat, die sowohl diese Siebdruckpunkte, die sowohl Warhol als auch Lichtenstein benutzt haben. Aber was ich interessant finde, ist, dass sowohl Andy Warhol wie auch Richard Lindner, den er übrigens, den man da auch so ein bisschen wiedererkennt, als auch eben, also Warhol und Richard Lindner, die waren genau wie er eigentlich auch Berufsgrafiker und Illustratoren und sind dann später ja erst ja in das Feld, sage ich jetzt mal, angesehenen Kunst gekommen, weil Grafik und Illustration gilt ja als Gebrauchskunst.
Absolut.
Und finde die Story eben super, dass er eben ein heimlicher Maler war. Und was ich aber auch toll finde, ist, das ist ja aus diesem Zyklus, den nennt er die politischen Bilder, die hat er gemalt zwischen 1979 und 83. Mhm. Und auf den ersten Blick kommt einem das ja gar nicht so kritisch irgendwie vor. Das ist ja eher so eine Art Verniedlichung. Aber wenn man da genau drauf guckt und wenn man eben weiß, dass das von 1984 ist, also 5 Jahre vor der Wende, dann sieht man bisschen, schon, das sind gesichtslose Soldaten im Gleichschritt.
Genau.
Aber eigentlich ist es ein ironischer Kommentar zum Selbstverständnis dieses DDR-Regimes, dass er eigentlich da schon anfing zu zerbröseln, eben aufgrund von Materialismus. Materialismus ist ja ein großer Bestandteil der Pop-Art. Und damit kommentierte er eigentlich die irrwitzigen Inszenierungen der realsozialistischen Gesellschaft. Mhm. Und warum habe ich das noch ausgewählt? Als es gemalt wurde, gab es im Westen ja eine Bewegung abzurüsten.
Ja,
ich meine, das ist so meine Jugend, Atomkraft, na danke und no Pershing. Und da fand man Militarismus oder Aufrüstung oder Waffen waren ja vollkommen das Uncoolste,
überhaupt,
was es gibt. Und ich finde, dieses Bild passt eben leider Gottes, also muss man fast sagen, gerade so in unsere Zeit, seit eben die Ukraine überfallen wurde, rüstet ja jedes Land der Erde wieder auf. Und inzwischen müssen alle Leute eben auch zugeben, und da gehöre ich eben auch selbst zu, die früher eben für Abrüstung waren, dass es eigentlich, dass wir in einem Epochenwandel sind, wo eben Waffen und alles, was mit Waffen und Verteidigung zu tun hat, eben jetzt in einem ganz, ganz, ganz anderen Licht wieder zu sehen sind. Das haben wir ja gesehen an dieser Diskussion über dieses Sondervermögen, wo jetzt eben 100 Milliarden Euro für
die Bundeswehr,
Hightech-Geräte ausgegeben worden und eben auch alle Leute da zugestimmt haben, die eben zu der Zeit, als das gemalt wurde, eben die Welt noch anders gesehen haben. Und deshalb finde ich dieses Bild aktueller denn je. Denn Waffen sind auf der einen Seite natürlich faszinierend und sind natürlich wichtig, um eine freiheitliche Gesellschaft zu schützen, auch wenn man das vielleicht nicht so mehr auf dem Schirm hatte. Aber gleichzeitig haben die ja natürlich auch was Schreckliches, was aber gleichzeitig auch faszinierend ist, gerade jetzt diese ganzen neuen Hightech-Waffen, soll ich sagen. Und ich freue mich, dass das Bild jetzt endlich wieder ausgestellt wird, denn ich finde, Hans Ticher ist vollkommen underrated. Der bräuchte eigentlich mal, ich glaube, der ist eigentlich nicht so vielen Leuten ein Begriff.
Ich muss zugeben, ich kannte ihn auch nicht, bevor du das jetzt nicht ausgewählt hast.
Und das ist wirklich, wirklich schade. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass generell die Kunst der DDR ja nicht so einen großen Stellenwert hat. Obwohl die eben handwerklich sehr, sehr gut ist. Aber bei ihm kommt eben noch dazu, die ist handwerklich sehr, sehr gut, aber er ist natürlich total regimekritisch.
Absolut.
Man kann natürlich verstehen, dass vielleicht bestimmte Künstler, die handwerklich auch richtig was drauf hatten, nicht ausgestellt werden, weil sie eben nicht so regimekritisch waren. Ja. Und das sieht man eben auf den ersten Blick nicht.
Genau.
Und deshalb finde ich das Bild eben sensationell toll. Und ich finde auch toll, dass das eben in Berlin ist. Und
Das
passt eben auch so gut zu der Stadt. Und es passt eben so gut zu der Zeit.
Genau, du hast es schon gesagt, es ist derzeit nicht zu sehen. Es ist quasi auch versteckt, wenn man es so sehen will. Also auch wieder in Bezug zu den genau politischen Bildern von Ticher. Nein, das nicht. Nein. Es ist momentan im Depot der neuen Nationalgalerie, also unter dem Kubus von Mies van der Rohe zu finden. Und es wird tatsächlich voraussichtlich nächstes Jahr wieder zu sehen sein, wenn die aktuelle Ausstellung, nämlich die Kunst der Gesellschaft in der neuen Nationalgalerie, enden wird. Du bist ja Modedesigner und es drängt sich unter anderem, vieles mehr, alles will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Auch Juior, man kennt dich auch aus verschiedensten Formaten im Funk und Fernsehen. Und es drängt sich natürlich die Frage auf, nachdem du gerade gezeigt hast, dass du sehr informiert bist über Kunstwerke und auch die Vorskizze zu diesem wunderbaren Werk besitzt und die bei dir zu Hause.
Originalskizze von Hans
Tischer. Jetzt will ich nicht die Frage stellen. Ah, okay. Also er zeigt mir gerade so ungefähr ein DIN A3-Blatt, würde ich sagen.
Größer. Fast ein doppeltes DIN A3-Blatt.
Okay, also ein gutes Plakat.
Und ganz toll gezeichnet.
Sehr schön.
Also ganz, ganz, ganz toller, ganz tolle Bleistiftführung. Ganz toll auch schattiert und so.
Sehr schön. Es drängt sich mir die Frage natürlich auf, nachdem du so begeistert jetzt über Kunst gesprochen hast, welchen Stellenwert Kunst bei deiner Modearbeit hat? Welchen Bezug gibt's da? Gibt's da Brücken oder sagst du, das ist völlig losgelöst voneinander?
Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass es losgelöst ist, weil ich ein sehr, sehr kunstinteressierter Mensch bin. Ich sammle ja auch Kunst und ich gehe also wahnsinnig viel in Museen. Ich gucke mir wahnsinnig viele Künstler an, mache Galeriebesuche. Mich interessiert einfach Kunst. Ich finde, man darf das gar nicht unterschätzen, was Kunst mit Menschen machen kann. Und gerade in so einer Stadt wie Berlin gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, also auch das ganze Jahr über so Sachen zu machen. Und ich bin schon kunstbegeistert, seit ich ein Teenager war. Und dementsprechend hat natürlich Kunst oder die Kunst, die mich inspiriert, nicht alle Kunst inspiriert mich, es gibt ja so viele verschiedene Sachen, spielt natürlich sicherlich eine Rolle. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt kein Designer, so wie das damals Saint Laurent gemacht hat, der zum Beispiel Picasso ziemlich direkt auf seiner Haute Couture interpretiert hat oder Piet Mondrian in den 60s. Das bin ich nicht, aber ich arbeite oft mit Prints und die erstelle ich oft mit Künstlern, wo ich denen das Kollektionsthema näher bringe und dann ist das eine Zusammenarbeit und das drucke ich oft im Laserdruck dann auf hochwertige Seiden, mache da Abendmode draus. Da findet man das schon dann, aber ich sehe mich auch nicht wirklich als Künstler. Ich glaube, es gibt ja im Design gibt's ja diese zwei Lager. Es gibt einmal die Leute, die sagen, sie sind Künstler und einmal die Leute, die sagen, sie sind einfach Designer. Ich bin halt ein Modedesigner, der inzwischen sein Feld erweitert hat, weil ich inzwischen natürlich auch sehr viel Interior-Sachen mache oder Lifestyle-Produkte designe, die eigentlich eng mit Mode zu tun haben, aber die praktisch eine Extension der Marke sind. Deshalb sehe ich mich als jemanden, der gutes Gebrauchsdesign macht, natürlich im Idealfall auch Trends setzt, gerade wenn es um Mode geht. Aber für mich ist Mode ja so viel mehr als einfach nur Kleidung. Mode ist, wo wir in Urlaub hinfahren, Mode ist, was wir essen, Mode ist, wie wir konsumieren, also ich könnte da jetzt ewig weiterreden, das sind alles Moden, die haben halt einen unterschiedlich langen Lebenszyklus.
Ja, jetzt hast du schon angesprochen, dass das viele Aspekte umfasst, Mode, nimmst du dann deine Inspiration auch aus all diesen Dingen oder gibt es da was, wo du sagst, da ziehe ich das immer raus?
Also ich ziehe meine Inspiration in erster Linie aus Musik. Ich bin ein absoluter Musikfanatiker, weil ich finde, dass Musik ganz, ganz wichtig für Jugendkultur ist und Jugendkultur eigentlich ja immer die Basis von Trends ist. Trends entstehen ja eben durch Subkulturen und die Subkulturen, die haben ja oft oder benutzen eben Musik als Ausdrucksmittel. Und ich bin ja ein Kind der 80er Jahre und da war das ja besonders stark. Da hat man dann eben die Symbiose gehabt von Klang in Text und wie die Leute aussahen. Man hat dann eben Mode benutzt, um seine Message zu transportieren und hat das Ganze noch in Visualität gepackt. Also da wurde es hier dann auch wichtig, wie das fotografiert ist, wie ein Video aussah. Also ich habe früher, als es MTV noch richtig gab, in jedem meiner Design Offices MTV den ganzen Tag laufen lassen. Deshalb ist für mich natürlich als allererstes Musik sehr, sehr inspirierend, weil es für mich so ein bisschen die ultimative Kunstform ist, weil es ist so sehr fast so wie bei Olympiade, moderner Zehnkampf, weil du musst ja guter Dichter sein, du musst ja gute Visuals dir ausdenken,
ja,
du musst tolle Melodien schreiben. Im besten Fall gestaltest du noch ein tolles Artwork. Aber natürlich inspirieren mich auch Museumsbesuche. Ich habe schon öfter mal Bilder fotografiert, weil ich einen bestimmten Farbton haben wollte. Aber um auf die Musik zurückzukommen, da inspiriert mich natürlich dann, wie Leute das eben umsetzen. Deshalb finde ich, Mode entsteht auf der Straße und ich lasse mich eben gerne davon inspirieren, was Leute auf der Straße anhaben oder was Leute in Clubs anhaben. Das da ziehe ich eigentlich meine Hauptinspiration.
Ja, du hast, der Streetwear ist ja ein wichtiger Faktor auch bei deinen Kreationen, meine ich. Jetzt hätte mich erst nur interessiert, welche Art von Musik, ist das alles oder sagst du, ich bin da total fest, nur Schlager oder nur Techno oder gibt es da was, was dich besonders triggert?
Naja, also ich bin schon grundsätzlich eher jemand, der elektronische Musik hört. Das hat eben damit zu tun, dass ich in frühen 80er Jahren mich für Musik interessiert habe und da ja der Einzug der Synthesizer stattgefunden hat in der Musik. Und natürlich bin ich auch sehr an Dance Music interessiert. Ich habe damals in London studiert und ich habe in London gelebt, als das losging mit Acid House, also The Second Summer of Love, was praktisch ja so diese Grundlage war, warum Berlin jetzt so eine Partystadt ist. Ja, da ging das los mit illegalen Warehouse-Partys 1987, 1988. Da habe ich eben eine Jugendkultur gleich von Anfang an in der Keimzelle mitbekommen und deshalb Dance Music finde ich auch, interessiert mich auch. Das ist ja auch eine Form von elektronischer Musik. Aber inzwischen habe ich ehrlich gesagt auch meinen Horizont schon erweitert. Ein Freund von mir schleppt mich regelmäßig in Opern. Die höre ich aber ehrlich gesagt nicht zu Hause. Ich kriege von dem vorher auch immer in Zettel zugeschickt, wo das Thema draufsteht und das irgendwie erklärt wird, um was es da geht. Und ich bin ehrlich gesagt die letzten Jahre ein sehr, sehr großer Fan der komischen Oper geworden.
Naja, Barry Kosky.
Wahnsinnig toll. Also auch für Leute wie mich, die eher auf elektronische Musik stehen, aber die sehr an Visualität interessiert
sind. Auf jeden Fall, ja.
Also da war ich wahnsinnig viel die letzte Zeit. Ich habe da, glaube ich, fast alles gesehen, was er inszeniert hat. Aber was ich so ein bisschen entdeckt habe im Lockdown ist, ich höre jetzt auch wahnsinnig viel Jazz, also zum Beispiel morgens. Also morgens fange ich nicht gleich mit Remi Demi an. aber den Moment, wo ich ins Büro komme, bis ich zum Beispiel rausgehe, läuft da auch immer Musik. Da habe ich unterschiedliche Sachen. Das hat auch immer so mit Stimmung zu tun, finde ich. Ist man gut drauf, ist man schlecht drauf. Und abends höre ich dann auch weiter Musik. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich für alles offen. Was ich gar nicht so super viel höre, ist Rock. Es sei denn, das ist irgendwie so Retro-Yacht-Rock. Oder ich höre auch ziemlich viel Independent, weil da inzwischen auch der, man stellt sich das ja auch immer vor, dass Leute dann nur einen Verstärker und eine Elektrogitarre haben. Das stimmt ja gar nicht mehr. Es gibt ja auch wahnsinnig gute elektronische Musik, die von ganz jungen Leuten gemacht worden wurde, die die 80er gar nicht miterlebt haben und jetzt vielleicht 25 sind, aber so diesen Sound aufgreifen. Es ist für mich sowieso jedes Mal ein bisschen verrückt, dass ich viele Sachen, die wiederkommen, schon im Original mitgemacht habe. Ne? Das ist auch dann so der Wendepunkt, wenn man merkt, dass man alt wird.
Wenn man merkt, dass man alt wird. Ich habe über dich gelesen, dass du schon in der Schule mit Outfits aufgefallen sein sollst und bist auch direkt nach dem Abitur nach London ab, um dort Fashion zu studieren. War Mode immer schon absolut deins?
Ja, wie gesagt, ich bin Music-Fanatic und als ich ein Teenager war, da gab es ja diese ganzen New Romantic-Geschichten und so Bands wie Spandau Ballet oder Depeche Mode, die da zu dem Zeitpunkt angefangen haben, oder Duran Duran oder Culture Club, da war Mode ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Also da hat man ja wirklich geguckt, was haben die an, und das war ja wirklich auch krass innovativ. Und ich habe mich dann natürlich so angezogen oder habe mich da inspirieren lassen, wie diese Leute in diesen Videos aussahen. Was ich damals als kleiner Teenager natürlich nicht wusste, war, dass die natürlich einen Stylisten haben und jeden Tag so rumlaufen. Ich dachte natürlich so, wie die im Piratenlook da im Video sind oder so androgyn wie Duran Duran rumliefen, dass die den ganzen Tag so rumlaufen. Das war natürlich nicht so, aber das war mir auch egal.
Ja. Auf deinem Weg durch die Mode sind sehr klangvolle Namen auf der Strecke, Labels, die jeder von uns kennt. Das ist Levi Strauss oder eben auch Adidas oder MCM, wo du warst, bevor du dann eben auch dein eigenes Label aufgemacht hast. Du hast auch gerade dein eigenes Alter schon angesprochen. Jetzt würde mich interessieren, wie hat sich denn dein Blick auf Mode in der Zeit, in der du beruflich jetzt da aktiv bist, auch verändert?
Also ich habe diesen 1. September mein 30-jähriges Jubiläum als Designer und arbeite seit 30 Jahren nonstop ohne eine große Pause. das ist wie im Flug vorbeigegangen und ich bin natürlich immer noch sehr, sehr an Mode interessiert, weil entweder man macht das mit Leidenschaft oder man lässt das bleiben. Das ist ja mit vielen Sachen so und das ist für mich eher Berufung als Beruf. Also ich meine, das war ja immer mein Hobby und hat mir immer Spaß gemacht. Und ich konnte mir als Teenager ja auch gar nicht vorstellen, dass man davon leben kann und so. Also mich interessiert das schon und Mode bedeutet ja Veränderung und Wandel. Und ich glaube, man muss eben auch ziemlich offen sein für diesen Wandel und daran interessiert sein, was passiert. Und man muss sich auch mit Leuten austauschen, die vielleicht nicht sein Alter sind. Das macht mir auch alles Spaß. Aber was ich natürlich festgestellt habe schon seit vielen Jahren, ist, dass sich Mode eben komplett gewandelt hat. Als ich anfing, Modedesigner zu sein, da gab es zwei Saisons im Jahr, früher Sommer, Herbst, Winter, und dann hat das auch ewig gedauert, bis das dann im Laden war, und dann wurde das nur im Fachpublikum vorgeführt, und dann waren das Modejournalisten, die eine sehr gute Ausbildung hatten, um dann diese Mode zu beurteilen. Ich meine, all diese Sachen haben sich ja geändert. Inzwischen gibt es Leute, die machen alle zwei Wochen eine neue Kollektion. Selbst die großen Modehäuser, die machen mindestens 4 Kollektionen im Jahr. Und man fragt sich da wirklich oft, wer das kaufen soll. Wie darüber berichtet wird, ist ja inzwischen auch ganz anders. Ich meine, heute sind Influencer wichtiger als Chefredakteurinnen. Die Trends halten gar nicht mehr so lange, wie das früher war. Früher hatte ein Trend, als ich anfing, wenn der oben an der Spitze bei den Opinion-Leadern anfing, dann hat das so 2 Jahre gedauert, bis das unten beim Massenmarkt ankam, der so aus, dann die so aussehen wollten. Das geht ja alles viel, viel schneller und ist viel, viel vergänglicher geworden. Das finde ich auf der einen Seite gut, weil Mode früher was sehr, sehr Exklusives war. Und die Demokratisierung der Mode, das finde ich ja toll, dass eben jeder die Möglichkeit hat, sich durch sein Outfit eben auszudrücken. Aber die Kehrseite der Medaille ist natürlich auch, dass die Wertschätzung der Mode darunter gelitten hat. Und deshalb mache ich ja seit 6 Jahren, wenn ich eine Show zeige, mache ich Atelier Michalski, das ist Haute Couture, also es wird persönlich dann eben angepasst, das mache ich alles mit Schneidermeisterinnen hier in Berlin und mache das eher extremer, dass es auch eine Langlebigkeit hat und eine Wertschätzung der Designarbeit, der handwerklichen Arbeit. Und ich glaube, dass wir eben am Punkt gekommen sind, in meinen Augen Fast Fashion definitiv nicht die Lösung ist. Und ich bin ja auch dafür bekannt, kein großer Freund davon zu sein. Und das ist schon interessant zu sehen, wie sowas in sich entwickelt.
Das auf jeden Fall. Jetzt hast du schon über Fast Fashion gesprochen. Sprechen wir aber nicht über Fast Fashion, sondern über ganz langsame Fashion, nämlich Mode findet ja manchmal den Weg auch sogar ins Museum. Es gibt Ausstellungen von berühmten Designern oder auch einzelne Stücke finden manchmal den Weg auch in Kunstausstellungen hinein, um auch zu zeigen, wie man sich gegenseitig beeinflusst. Wenn du dir jetzt mal aussuchen könntest, dass du eins deiner Kreationen oder eine deiner Kreationen gerne mal für eine Ausstellung zur Verfügung stellen könntest, hättest du da so ein Favorite Piece, würde ich es jetzt nennen, was du da sofort sagst, das sollte auf jeden Fall ins Museum?
Naja, also mir ist ja immer auch ganz wichtig, wie ich meine Mode präsentiere. Ich habe das von Anfang an ja immer Männer und Frauen zusammen gezeigt. Das war, als ich vor 16 Jahren mein eigenes Label gestartet habe, war es ein Skandal. Alle haben gesagt, das kannst du ja gar nicht machen. Dann habe ich gesagt, ich möchte das auch so zeigen, dass die Leute irgendwie mitbekommen oder sehen, was mich inspiriert. Mhm. Dementsprechend hatte ich immer Live-Acts da. Zum Beispiel hatte Lady Gaga ihren allerersten Auftritt in Europa bei einer meiner Shows. Cool. Oder The Hurts oder... Geht jetzt endless weiter. Deshalb ist mir das schon ganz wichtig. Deshalb glaube ich, vom Grundgedanken bin ich schon in der Pop-Art irgendwie verankert, weil diese ganzen Pop-Art-Leute, die haben ja auch experimentiert in anderen Gebieten. Ich möchte mich jetzt nicht mit Andy Warhol gleichsetzen, aber der war ja auch an Musik interessiert, mit Velvet Underground. Oder der war an Film interessiert und solchen Sachen. Und meine Kollektionen haben ja auch immer ein Thema. Und deshalb ist es so schwer, ein Kleid da jetzt rauszunehmen. Aber was sicherlich eine ganz, ganz tolle Kollektion, eine tolle Show war Saints and Sinners, die ich damals in der Zionskirche gezeigt habe, wo ich eben Drucke kreiert habe, die sich an Bleiglasfenstern orientiert haben. Und wo so das Spannungsfeld zwischen Sex und Religion ausgeleuchtet wurde. Da kam übrigens wahnsinnig viel Ärger von der Zionskirche hinterher, weil der DJ, der den Soundtrack gemacht hat, DJ Hell hieß.
Oh.
Das fanden die natürlich alles nicht so witzig. Aber im Nachhinein konnten wir es erklären. Deshalb würde ich eigentlich, obwohl ich ein großer Pop-Art-Fan bin, würde ich mir vielleicht lieber ein Bild aus der Gemäldegalerie ausleihen.
Ah, okay.
Und zwar, ich glaube, den Schutzheiligen der Schwulen, den heiligen San Sebastian. Da gibt es ja mehrere Versionen.
Das ist richtig, auch sehr schön. Ich weiß, ich kenne auch einen davon. Ich glaube, wir sprechen vielleicht sogar über denselben. Müssen wir jetzt noch herausfinden. Finde ich toll, ja. Also an alle Kuratorinnen und Kuratoren, die zuhören, wenn ihr was von Herrn Michalski vielleicht mal zeigen wollt, denkt an den heiligen Sebastian.
Und ich habe ja eine Fashion Schöner Gemäldegalerie mal gemacht. Die war auch ziemlich cool. Die hieß das Neo-Wirtschaftswunder.
Jetzt beschäftigst du dich neben deiner Kunst oder du engagierst dich neben deiner Mode und deinem Design auch sehr stark für soziale und Umweltprojekte. Warst auch, während du in London warst, in einem Hospiz für AIDS-Kranke aktiv. Welche Rolle spielt dein soziales Engagement und Umweltengagement in deinem Leben nebst der Modeschöpferei?
Das ist eine ziemlich persönliche Sache. Also ich gehe da ehrlich gesagt auch gar nicht so viel mit hausieren. Ich finde, jeder hat die Möglichkeit, innerhalb seines Rahmens irgendwas zu machen, sei es noch so klein. In London war das eben damals so, da war ich eben ein junger Mann und ich, als ich meine Teenagerzeit hatte und eben für mich war ja immer klar, dass ich schwul bin, eben auch Sexualität entdeckt habe, war das natürlich zum Zeitpunkt, wo AIDS seinen Höhepunkt hatte und das hat mich natürlich sehr, sehr geprägt und auch sehr, sehr verängstigt. Das war ja auch so die Zeit, wo wahnsinnig viele Leute gestorben sind, weil es eben noch keine Combination Therapy gab, wie es das eben heute gibt. Und deshalb war ich natürlich auch immer ziemlich krass verunsichert am Anfang dieser Zeit und das hat mich eben sehr bewegt und nach dem Studium hatte ich eben die Möglichkeit, dort 6 Monate zu arbeiten. Das war ein Modellprojekt, weil damals ja AIDS-Kranke noch sehr stigmatisiert wurden, selbst in Krankenhäusern und das war ein Modellprojekt, finanziert durch Spenden. Das war so eine umgebaute Schule und da gab es, glaube ich, 9 oder 10 Zimmer, um dort eben zu sterben oder um dort eben vielleicht seinen Partner oder seinen Verwandten mal in Obhut zu geben, weil man ihn vielleicht zu Hause gepflegt hat, mal 2 Wochen Ruhe brauchte. Und das war eine sehr, sehr inspirierende Zeit. Das hat mich sehr, 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 sehr weit gebracht. Also es war natürlich auch sehr, sehr shocking, muss man ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall.
So die ersten 2 Wochen, ehrlich gesagt, da ist es schon ziemlich erschreckend, wie schnell man sich an sowas gewöhnt, sowas zu sehen, was man sonst vielleicht nicht so sieht. Aber es hat mich natürlich unheimlich weit im Leben gebracht, indem ich eben ja vielleicht einen anderen Blickwinkel auf viele Sachen habe. Erstmal grundsätzlich liebe ich das Leben. Zweitens bin ich der Typ Mensch, der das Glas immer halb voll sieht und nicht halb leer. Das ist ja auch so eine Einstellung. Und wenn man dann sowas gesehen hat, dann gibt es eben Sachen, die gar nicht so schlimm sein können. Und deshalb bin ich vielleicht auch so geprägt, dass ich eben deshalb vielleicht auch so erfolgreich bin, weil ich eben auch nach einer Niederlage eben vielleicht auch schneller wieder aufsteige. Und mein Engagement bezüglich Nachhaltigkeit, also das sollte ja inzwischen eigentlich jeder machen, also das finde ich jetzt nicht was Herausragendes und wenn ich jetzt nun da die Möglichkeit habe, Sachen zu kreieren, die aus biologisch zertifizierter Baumwolle sind oder wo ich gucken kann oder überprüfen kann, wie die Lieferkette ist oder ich habe jetzt ein veganes Parfum auf den Markt gebracht, also wenn ich so eine Sachen machen kann, dann mache ich das natürlich.
Ja.
Glaubst ich bin du? Aber auch ein ganz, ganz penibler Recycler. Ich bin bei uns im Büro die Recycling-Polizei.
Du kontrollierst also, ob wirklich nur Papier im Papiermüll ist?
Ja, aber das machen auch alle Leute. Am Anfang haben sie noch so ein bisschen, brauchen wir denn so viele Mülltonnen? Ich sehe, ja, aber da bin ich eisenhart.
Da bist du eisenhart. Findest du, dass hier die Modebranche vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf hat, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Oder sind wir schon auf einem guten Weg?
Nee, ich glaube, die hat einen großen Nachholbedarf. Ich meine, ich habe mir jetzt zum Beispiel die ganzen Haute Couture-Shows angeguckt in Paris, die sind ja jetzt gerade heute, ist glaube ich der 3. Tag oder so. Und natürlich gucke ich mir das gerne an und natürlich ist das eine tolle Inszenierung, aber wenn man dann mal überlegt, was so der Carbon Footprint ist, wenn die eben diese ganzen Leute aus der Welt dahin karren und wenn sie dann eben da was aufbauen, was eben nur 10, 14 Minuten stehen bleibt und dann irgendwie weggeschmissen wird und wenn man sieht, was das dann eben für Auswirkungen hat, wenn dann irgendeine Celebrity irgendwas trägt und dann wird es dann demnächst in der High Street für 9,99 Euro dort sein und die Leute das dann eben kaufen, weil sie denken, sie müssen mal so aussehen und schon in dem Wissen, dass sie es eh wegschmeißen, weil es sich gar nicht lohnt. So, da ist noch also viel Luft nach oben. Ich glaube, es geht auch gar nicht, ich will den Leuten auch gar nicht den Konsum vermiesen, weil ich finde Konsum eigentlich toll. Ich finde ja leider auch durch diese Fast-Fashion-Geschichte, dass die Leute überhaupt gar nicht mehr so viel Spaß am Konsum haben, weil sie es lieber erstmal mitnehmen. Ich als Teenager Ich bin in den Laden gegangen, habe einen Pulli gesehen und dachte, oh, hoffentlich ist der noch im Winter Schlussverkauf. Und bin dann wochenlang dahin gefahren, habe immer geguckt und dann war er dann reduziert. Und dann in dieser Zeit habe ich mir schon überlegt, mit was ich den alles stylen kann und so. Und heutzutage ist das Kaufverhalten ja eher so, dass man in so einen Laden geht und sagt so, eigentlich brauche ich ja gar keine Jeans, aber wenn die nur 9,99 Euro
dann
kostet,
naja,
und die schwarze, die nehme ich die mit. Ach was, ein Blazer gibt es noch für 12 Euro, nehme ich auch noch. Was, T-Shirt 1,99 nehme ich.
Ja.
Das ist natürlich was ganz anderes und ich glaube, Nachhaltigkeit kann man eben auch leben durch die Art, wie man konsumiert und indem man wieder viel, viel mehr Spaß hat und indem man weiß, wo die Sachen herkommen und das mehr ein Lieblingsstück wird als ein Wegwerfartikel und deshalb, da kann noch viel gemacht werden.
Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch so eine schöne Frage vorbereitet, die ich jetzt einfach reinhaue, nämlich, hast du eigentlich einen Traum, den du dir gerne noch in der Mode erfüllen würdest, wo du sagst, der ist vielleicht schon seit längerem in deinem Kopf, aber du hast dich bis jetzt noch nicht getraut, ihn zu machen. Gibt's da einen?
Boah, ich habe ja schon so viele Sachen gemacht. Ich bin grundsätzlich der Typ Mensch, der versucht, nichts auf die lange Bank zu schieben. Mhm. Das hat vielleicht auch mit meiner Erfahrung aus dem AIDS-Hospiz zu tun. Also wenn ich irgendwie einen Traum oder einen Wunsch habe, dann versuche ich mir den zu erfüllen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich habe neulich mir mal überlegt, habe ich einen Artikel gelesen über jemanden, der nicht mehr so viel Zeit hatte zu leben und diese Person hatte eine Bucketlist gemacht und sowas zum Beispiel habe ich gar nicht, weil ich wenn ich Lust habe, Pommes zu essen, dann mache ich das eben. Oder wenn ich irgendwo hinfahren will, dann mache ich das. Also ich sage nicht, wenn ich 65 bin, mache ich das dann. Und das. Ja, es gibt viele Sachen. Ich finde ja, und da kommen wir wieder zurück zu dem Bild. Ich finde ja irgendwo Uniformen auch noch interessant und wichtig. Ich würde mir gerne die neue Uniform für Lufthansa designen.
Ah, ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, was für die Bundeswehr zu machen, für unsere Bundespolizei. Also ich komme ja eher aus dem Bereich Funktionalität, Sportswear, solche Geschichten. Ich meine, ich habe ja jahrelang auch Fußballtrikots designt und olympische Outfits und solche Sachen. Also sowas fände ich interessant. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Aber ansonsten hört sich das immer so an, so als wenn man in Rente geht und jetzt ist so noch Endspurt und ich werde sowieso so lange arbeiten, bis ich das körperlich und geistig nicht mehr kann.
Du hast schon gerade nochmal auf Hans Tiecher hingewiesen. Es hängt ja die Skizze auch zu dem Werk, über das wir heute gesprochen haben, bei dir zu Hause. Du hast auch gesagt, du sammelst Kunst. Was für Kunst sammelst du noch nebst der Skizze von Tiecher?
Also ich habe angefangen, eigentlich sammle ich nur schwarz-weiß, black, also black and white Vintage Photography von bestimmten Fotografen und über die Fotografie bin ich dann eben auch in andere Sujets gerutscht und wenn ich was sammle, muss das eben auch hauptsächlich schwarz-weiß sein oder einen großen schwarz-weiß-grau-Anteil haben. Deshalb finde das Bild würde ich natürlich nehmen, weil ich ihn so toll finde, aber da ist mir eigentlich schon zu viel Gelb drin, deshalb bin ich sehr, sehr glücklich mit der original Bleistiftzeichnung. Das muss ja Black and White sein, also hauptsächlich Black and White, weil ich als Designer von morgens bis abends mit Farbe zu tun habe und ich das viel cooler finde, sich vorzustellen, wie was farbig aussieht. Deshalb zum Beispiel schlafe ich auch immer in weißer Bettwäsche, weil ich in Farbe träume.
Dankeschön, Michael Michalski, für diesen Podcast über Hans Tiechers deutsches Ballett und noch viel mehr. Danke dir.
Gerne.